Aber was hier halt die Besonderheit ist, ist dieser Mix an Menschen, die eben auch hierher gezogen sind. Wir haben einen wachsenden Bedarf an digitalen Kompetenzen, weil wir doch Unternehmen hier auch haben, die älter sind oder schon lange existieren. Und es ist auch cool, dass die hier so lange existieren schon. Wir haben ein paar Hidden Champions hier auf jeden Fall. Und wir haben eine sehr, sehr gut funktionierende Infrastruktur, zumindest für Leipzig gesprochen jetzt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einheit gut, alles gut. Dem Podcast über Menschen, den Osten und den Weg zur Gleichberechtigung zwischen Ost und West. Mein Name ist Toni und gemeinsam mit meinen Gästinnen und Gästen spreche ich in diesem Podcast über ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt. Die Sichtbarkeit und die Repräsentanz von Ostdeutschen in unserer Gesellschaft. Wo sind sie, die Ossis? Wie sieht es 3 Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung mit der Gleichberechtigung aus? Wir sprechen über das Ostsein, über spannende Wege und blicken zurück, aber vor allen Dingen nach vorn. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Einheit gut, alles gut. Heute sprechen wir über ein super spannendes Thema, das wir so auch noch gar nicht in diesem Podcast hatten, nämlich über den Bildungsstandort Ostdeutschland. Denn trotz zahlreicher moderner Hochschulen, gut ausgebildeter Absolventinnen und Absolventen und echt einer hohen Lebensqualität steht Ostdeutschland als Bildungsstandort gar nicht mal so oft im Fokus. Mein heutiger Gast in dieser Folge hat innerhalb weniger Jahre ein super stark wachsendes Bildungsunternehmen gegründet mit Sitz in Leipzig. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie es dazu kam, wie Ostdeutschland als Bildungsstandort wahrgenommen wird und welche Initiativen es gegebenenfalls auch braucht. Und deshalb sage ich hallo und herzlich willkommen in diesem Podcast dem Gründer von D-Start, Tommy Rücklin. Schön, dass du da bist, lieber Tommy.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Ich freue mich auch, dass du da bist, weil ich habe gerade ja schon gesagt, so das ganze Thema Bildung hatten wir so am Rande zwar auch, wir haben mit Gesine Grande gesprochen, der ersten und einzigen ostdeutschen Universitätsprofessorin, aber so richtig über Bildung, da freue ich mich total drauf, weil ich habe schon gesagt, du mit D-Start ja irgendwie eine echt super Company gegründet hast. Aber bevor wir darüber sprechen, bevor wir auch über dich ein bisschen mehr erfahren, wenn wir uns einmal so zurückversetzen, wenn wir uns vor 10 Jahren kennengelernt hätten, da gab es deine Company, glaube ich, auch noch gar nicht. Was hätte so ein Thema sein können, über das wir zwei hätten schnacken können? Was war damals so top of your mind? Was hat dich damals umgetrieben?
Krafttraining. Würde ich sagen. Also Kraft-Dreikampf. Vor 12, 13 Jahren, also bevor ich wirklich mich selbstständig gemacht habe, habe ich studiert, bin gerade nach Leipzig gezogen und habe eigentlich nichts gemacht, außer Krafttraining zu betreiben den ganzen Tag, 6-7 Mal die Woche mit meinem WG-Mitbewohner damals. Und ja, ich hatte auch einen Blog zur damaligen Zeit, genau zu dem Thema. Weil man gerade natürlich im Bekanntenkreis auch Leute hatte, die haben das jetzt nicht so hingekriegt mit dem Sport oder auch mit der Ernährung. Und damals war ja auch die KI noch gar nicht existent in dem Ausmaß, sage ich mal.
Ja. Aber ist es ein Thema, was dich heute noch, also was immer noch an deiner Seite ist oder was so im Alltag Platz findet oder weniger?
Ja, gezwungenermaßen findet es wieder Platz. Also seitdem ich selbstständig bin, hat es eigentlich kontinuierlich abgebaut, körperlich. Also irgendwie hast du halt nur noch gearbeitet und hast dir wenig Zeit dafür eingeräumt. Aber jetzt ist es schon an der Zeit, oder es wurde auch an der Zeit, so mit 29 hatte ich richtig Rückenschmerzen und so richtig, ich saß halt einfach meine 14 bis 16 Stunden am Tag auf einem Schreibtischstuhl, der eigentlich nicht dafür gemacht war. Es war eher so ein Konferenzstuhl, ja, vom großen schwedischen Kaufhaus. und ich hatte halt so Schmerzen, so Rückenschmerzen, und ich bin dann auch zum Arzt, hatte meine erste Darmspiegelung, weil ich dachte, jetzt ist vorbei so. Und es war halt einfach komplette muskuläre Disbalancen. Und dann hast du angefangen, wieder einige Sachen zu machen. Ich meine, ich kam halt früher Kraft-Dreikampf, ich meine, schweres Gewicht bewegen die ganze Zeit. Und auf einmal machst du nichts mehr von heute auf morgen. Dass es der Körper so nicht verkraftet auf Dauer, das sollte eigentlich klar sein. Ja. Und jetzt aktuell bin ich so bei 4-mal die Woche beim Krafttraining ganz normal. Habe dann dazwischen noch, versuche ich Cardio einzubauen, wenn es geht. Und ich weiß, dass ich mich accountable halten muss, also habe ich mir einen Coach geholt, der mir auch einen Arsch tritt, wenn ich es mal nicht tue.
Ja, sehr gut. Okay, dann ist spannend, dann hätten wir wahrscheinlich in diesem Podcast zusammengefunden, aber du hättest mir Tipps gegeben, weil ich hätte dir keine Expertenfragen stellen können, sondern ich wäre eher auf der Seite gewesen, wie kriege ich es hin, regelmäßig Sport zu integrieren. Aber das ist doch irgendwie, du hast ja schon so ein bisschen Einblick gegeben, dass es dich dann auf den, sagen wir mal, Schreibtischstuhl gezogen hat. Da wollen wir auch gleich drauf zu sprechen kommen. Aber erstmal natürlich so ein bisschen auch dich kennenlernen. Vielleicht nimmst du uns einmal mit, wo du herkommst, was so für dich Heimat ist, wo du aufgewachsen bist.
Aufgewachsen bin ich im Vogtland, dort in der Ecke Plauen, noch ein bisschen weiter östlich, also eigentlich direkt an der tschechischen Grenze, muss man dazu sagen. Vogtland ist ja bekannt für das zänkische Bergvolk, wo ich ja auch irgendwie angehörig bin. Also das heißt, das hat man sich gerne bei uns so gesagt. Jeder wollte so sein eigenes Ding machen. Die Nachbarn waren eher Störenfriede als nette Mitbewohner der gleichen Gegend. Und es war einfach generell, meine Kindheit war sehr von Natur geprägt lange Zeit, also gerade so als Kind, das war wirklich cool. Ich meine, wie man es halt so sich vorstellt, ne? Es war sehr hügelig oder ist immer noch sehr hügelig im Vogtland. Es ist im Sommer immer sehr grün. Wir konnten im Winter Schlitten bzw. Bob fahren und so, das war cool. Ich bin dann, meine Eltern haben sich dann getrennt und dann bin ich eine Stadt weitergezogen, damals nach Adorf im Vogtland. Es war halt auch nicht viel besser, ne? Es war ein bisschen städtischer, aber es war halt, ja, strukturschwach. Also du kamst halt schlecht von A nach B, du konntest sehr wenig in deiner Freizeit machen, du warst halt viel draußen und irgendwann habe ich mich ins Internet geflüchtet, weil es so langweilig war. Da war ich auch sehr zeitig schon so ein Script-Kiddie, so mit 12, 13 Jahren hat es angefangen, habe ich angefangen, so die ersten Sachen zu programmieren, sage ich mal ganz vorsichtig gesagt, weil klar, man konnte sich dann eindenken, es hatte viel mit Logik zu tun, mit Verknüpfungen, mit Variablen, mit Parametern. Das fand ich damals sehr interessant und dadurch kamst du natürlich auch in Kontakt mit anderen Menschen. Mit 14 zum Beispiel habe ich meinen damaligen Mitgründer kennengelernt, mit dem es dann später nicht so gut ausging. Also wir haben uns zerstritten beruflich und haben jetzt auch nichts mehr miteinander zu tun. Aber das waren so die ersten Anfänge. Also es war ziemlich cool, muss ich sagen. Aber war halt, kam irgendwie aus einem Mangel heraus, ne? Weil viel soziale Beziehungen hatte man dort halt auch nicht. Man hatte so seine Klasse. So mit den Leuten hat man auch was gemacht. Das war auch cool, aber das war es dann halt auch.
Ja. Aber ist ja ein interessantes Hobby. Also ich überlege gerade, was ich mit 14 gemacht habe. Programmiert habe ich noch nicht. Wie kam das? Also weil du einfach da auch Bock drauf hattest und...
Und das Internet war schlecht, ehrlich gesagt. Also meine, ich wollte gerne eigentlich viel lieber Online-Rollenspiele spielen, was ich dann später auch gemacht habe. Aber bis das Internet auf dem Stand war, dass man es halt auch wirklich mit Genuss machen konnte, musste ich mir halt leichtere Sachen suchen, also die weniger Bandbreite benötigt haben und weniger Geschwindigkeit. Okay. Und dann war halt so dieses Programmiert-Thema, war halt ein Case. Und als ich dann später Abi gemacht habe zum Beispiel, hat es auch durchgezogen. Ich bin immer furchtbar schnell gelangweilt, wenn sowas gegatekeept ist, also wenn was zu lang dauert beispielsweise. Mhm. Und ich hatte Informatikunterricht dann im Abi und da habe ich gesagt, ey, das kann ich nicht machen, das ist hier total langweilig. Und dann habe ich halt auch mal angesprochen den Lehrer und habe gefragt, hier, wenn ich eure Website neu mache, kann ich dann nicht in die Schule kommen. So.
Komme ich so durch.
Ja, es hat funktioniert, ehrlich gesagt. Aber es war mir dann halt auch zu langweilig, die Website zu bauen. Und dann habe ich meinen damaligen Mitgründer gefragt, ob er die nicht bauen will. Also es war so ein anderes Thema. Aber ja.
Okay, aber also ich merke, du warst deutlich kreativer in der Ausgestaltung deiner Schulzeit, als ich es war. sehr gut. Okay, das heißt, dann hast du Abi gemacht und dann studiert. In welche Richtung ging es dann? Ging es in die Richtung weiter?
Jura habe ich dann studiert. Ich habe 2 Semester Jura studiert. Ich sag mal ganz vorsichtig studiert. Meine Frau habe ich da kennengelernt, die hat es zu Ende gebracht. Ich war eher manchmal da, saß in der letzten Reihe und habe gewartet, bis ich zum Training kann. Ja. Das war halt damals so der Fokus. Ja, Jura fand ich spannend, weil ich so dieses Thema Recht haben sehr spannend fand. Aber dann merkst du, dass zum Beispiel auch Verwaltungsrecht, Staatsrecht dazu gehört und das hat mich sehr eingeschläfert. Mhm. Und dann habe ich mich auch umgeguckt, dann war es mir wieder zu langweilig und habe mich dann umgeguckt, was ich stattdessen machen kann. Habe mich dann bei Wirtschaftswissenschaften eingeschrieben. Da habe ich alle Wahlmodule vorgezogen, die so gingen. und habe dann auch ein Auslandspraktikum gemacht in Florida. Das war sehr spannend. Da habe ich auch viel mitgenommen, wo ich dann auch später gesagt habe, ey, wenn ich jetzt zurückkomme nach Deutschland, dann will ich genau das auch hier probieren. Mhm. Ich bin zurückgekommen und im Studium war ich dann nicht häufig anzutreffen. Ich habe dann auch lieber die Sachen probiert umzusetzen, auch so gerade was so das Online-Marketing betraf. Weil im Praktikum habe ich vor allem Facebook-Anzeigen geschaltet. Also damals war es noch Facebook-Ads, heute sind es ja Meta-Ads. Aber da kam das, da in den USA war das ja viel weiter und hier kam es erst so richtig. Der Markt hier war ganz anders, aber Wirtschaftswissenschaften habe ich dann weiter studiert. Da wurde ich irgendwann zwangsexmatrikuliert, weil ich hätte eine Prüfung nachschreiben müssen innerhalb eines Semesters, aber ich habe mich ein Jahr später angemeldet und nicht ein Semester später. Also zwei Semester später habe ich mich angemeldet und dann hieß es, nee, das ist eine Fehlleistung, also können jetzt hier nicht weiter studieren. Und dann habe ich an dem Tag, an dem das herauskam, habe ich dann diese Zwangsexmatrikulation bekommen. Und dann saß ich dort und dachte mir, okay, was machst du denn jetzt? Na, guck's mal, so, und dann gibt's ja die, die zugrunde liegenden Studiengänge, so Systematikpositionen, kennen wir so in dem Weiterbildungsmarkt beispielsweise, die so beschreiben, was einen Studiengang ausmacht. Und dann kam ich drauf, ey, pass mal auf, Jura habe ich zwar nicht zu Ende studiert, aber ich habe es auch aus eigenen Stücken umgeändert und habe ich mir Wirtschaftsrecht im Fernstudium ausgesucht. Das war quasi ein Querschnitt zwischen Wirtschaft und Recht und ich konnte aus beiden Studiengängen die Sache anrechnen lassen. Ach. Ich war aber halt schon hauptberuflich selbstständig zu der Zeit, habe vor allem viel gearbeitet und wir hatten dann halt auch schon 10 Mitarbeiter, glaube ich, ging dann halt auch recht rasant und dann, als wir so 50 Mitarbeiter waren, habe ich mich endlich mal ausgetragen aus dem Fernstudium und habe es halt nie beendet. Mhm. 25 Credit Points, bevor ich hätte abschließen können, also oder 30 Credit Points, ich müsste nachgucken, aber ja, deswegen habe ich es nie beendet, aber es hat mich 2012 nach Leipzig gebracht. Das war, glaube ich, ein wichtiger Punkt für mich und meine Entwicklung. Ja.
Aber das heißt, auch die Firma, die du nebenbei schon hattest, das ist ja, das war nochmal eine andere, richtig? Das war nicht die, die du heute führst. In welche Richtung habt ihr damals sozusagen das Unternehmertum gedreht?
Genau, am Anfang war es so Full-Service-Agentur. Ich beschreibe Full-Service-Agentur immer gerne als, wir bieten alles an, können aber nichts. Das haben wir damals halt auch versucht. Also wir haben alles Mögliche getestet. Und die Grundidee war eigentlich, wir entwickeln Software für andere Unternehmen. Mhm. Ist natürlich darin geendet, dass man vor allem Webseiten gebaut hat für andere Unternehmen zu einem horrend niedrigen Preis. Ich sollte eigentlich der wirtschaftliche Part sein und auch so die Connection zu den Menschen, zu den Kunden. Und mein Mitgründer sollte quasi der Entwickler sein. Es ging, aber häufig haben diese Entwicklungsprojekte sehr lang gebraucht und haben sehr wenig Geld abgeworfen und er hat sich auch häufig verzettelt. Das war unserer Erfahrung auch einfach geschuldet. Wir hatten halt keine Erfahrung. Mhm. Also habe ich irgendwann Online-Marketing stärker dazugenommen, ausgebaut und irgendwann waren halt so 90% der Umsätze Online-Marketing. Wir waren aber 50-50 Gründer in der UG. Mhm. So, und das geht halt auf Dauer nicht gut. Ja. Das Positivste, was ich da mitgenommen habe, ist auf jeden Fall Sharon, meine damalige Werkstudentin, die ist auch heute noch bei uns, ist jetzt Head of Marketing bei D-Start. Mit ihr bin ich dann rausgegangen in ein Einzelunternehmen und wir haben dann Kunden im Bereich Social Media Marketing, vor allem Social Media Ads betreut.
Mhm. Wann sind wir? Welches Jahr ungefähr? Von welcher Zeit reden wir?
Rausgegangen, also Monkey Lab hieß die erste Firma, die UG mit meinem Mitgründer, die haben wir 2016 gegründet. 2018 war ich dann als Einzelunternehmer unterwegs mit Sharon. Mhm. Dann haben wir da quasi angefangen und dann kamen die ersten 3-4 Leute dazu. Erste Vollzeitmitarbeiterin war dann Lucia, die heute operative Geschäftsführung bei uns ist. Mhm. Dann sind wir quasi nach dem Einzelunternehmen, kam dann quasi D-Start und dann sind wir im Jahr 2020 angekommen.
Mhm. Ja. Und bevor wir auf D-Start zu sprechen kommen, da ist ja super viel Unternehmertum in dir. Du hast gesagt, dich hält irgendwie Langeweile auf oder wenn Dinge nicht vorangehen. Ist das so die Hauptmotivation gewesen oder woher kam das Unternehmerische oder woher kommt das Unternehmerische in dir, auch so viele Dinge neu auszuprobieren und irgendwie einfach zu machen?
Ja, ich glaube schon. Also es ist... Es war halt nie der Punkt, ich wollte nie Unternehmer sein. Ich wollte eigentlich, wollte ich ein Berater bei McKinsey sein. Das so habe ich mein Leben vorgestellt. Ja, ein Haufen clevere Präsentationen bauen und um die Welt fliegen, schön viel Zeit in der Luft auch verbringen und dann ganz viele Sachen von der Welt sehen. So habe ich mir mein Leben vorgestellt. So ist es ja dann nicht gekommen, aber ich wurde später adoptiert mit im Erwachsenenalter, muss man dazu sagen, also mit 18, 19 wurde ich adoptiert. Mein Adoptivvater ist Franzose und hat in im Vogtland ein Unternehmen geleitet im Bereich Musikinstrumentenbau. Dafür musste ich immer die Präsentation, also ich habe dann immer die Präsentationen gebaut für ihn, die Reden geschrieben, weil er ist Franzose. Ja? Also man hat schon Sprachbarrieren trotzdem. Mhm. Und der Vogtländer verzeiht nicht. Ne? also wir haben...
Das glaube ich, ja.
Ja, im Vogtland hast du ja so einen wilden Mix sprachlich zwischen Bayerisch, also Oberfränkisch, Bayerisch darfst du ja nicht sagen, sonst kriegst du eins auf den Deckel, Thüringisch und Sächsisch. Und dadurch kommt natürlich so ein ganz wilder Mix raus. Er ist Franzose und sagt dann halt ganz Sachen ganz anders. Und dann habe ich zum Beispiel so eine Rede geschrieben und habe dann auch irgendwann gemerkt, auf was ich achten muss. Eine meiner ersten Reden war zum Beispiel, da ging es um Mobbing. Und er hat statt, es kann nicht sein, dass ihr euch mobbt, hat er geschrieben, es kann nicht sein, dass ihr euch, hat er gesagt, es kann nicht sein, dass ihr euch mobst. So, und das war natürlich irgendwie cute auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich schwierig. Ja, so habe ich mir dann auch später mein Leben vorgestellt, weil ich fand, dass ich mich gut in Dinge einarbeiten kann, auch tief einarbeiten kann und dann halt auch einen wertvollen Input dazu leisten kann.
Ja.
Irgendwann hast du aber gemerkt, gerade in der Agentur, Agentur ist halt entstanden, weil wir was Cooles machen wollten. Wir wollten halt einfach mal machen, Martin und ich damals. Da hast du halt schon gemerkt, okay, am Machen scheitert es nicht unbedingt, aber an dem Kunden, an deinem Gegenüber scheitert es, weil der muss auch erstmal verstehen und du musst ihn erstmal transportieren und zu verstehen geben, was du machen möchtest und wie du es machen möchtest. Ja. Und das war mir irgendwann ehrlich gesagt auch zu aufwendig ein Stück weg, weil es halt viel Kommunikation ist, ganz klar. Und viel, was dich davon abhält, weil selbst wenn du die besten Argumente bringst, der kann immer noch sagen nein. Und dann stehst du da und denkst dir, warum denn nicht, um Himmels Willen?
Genau.
Aber es war eher so ein iterativer Prozess, glaube ich. Also es ging mir vieles zu langsam, auch im Studium ja schon. Du hattest halt auch im Fernstudium zum Beispiel. Warum habe ich im Fernstudium nicht weiter studiert irgendwann? Weil du immer diese magische Credit Point Grenze hattest. Du hattest pro Semester, durftest du 30 Credit Points bekommen. Und wenn du ein Credit Point mehr machen wolltest, du konntest doch nicht mal anfangen mit diesem Kurs. Du konntest doch nicht mal vorbereiten auf den nächsten Kurs. Und das war halt Mist. Obwohl du wusstest, diese Kurse, die sind es war ja 100% asynchroner Online-Kurs. Das heißt, die hätten es mit einem Klick einfach freischalten können. Ich hätte das bearbeiten können und von mir aus hätte ich halt die Prüfung dann später machen können. Oder du hättest halt so einen fortlaufend, jeden Monat kriegst du einen neuen Credit Point frei oder 5 neue, 10 neue Credit Points freigeschalten. Das wäre viel geiler gewesen. Ja. Aber ich wurde halt künstlich zurückgehalten und das hat mich genervt.
Aber da merkt man ja auch schon, welchen Enthusiasmus du beim Thema Bildung aufbringst. Und das ist vielleicht ja auch eine schöne Brücke zu D-Start. So ein bisschen haben wir jetzt schon gehört über die Gründung, aber vielleicht kannst du noch mal in 2, 3 Sätzen sagen, was genau macht ihr? Was ist so eure Mission oder wofür, mit was seid ihr so groß geworden oder mit was seid ihr gewachsen?
Ja, D-Start fördert Menschen, die am klassischen bürokratischen Arbeitsmarkt so ein Stück weg scheitern. Das bedeutet, wir nehmen Menschen, die arbeitslos oder arbeitssuchend sind und bringen denen neues fachliches Know-how bei und vor allem praxisnahes fachliches Know-how bei. Es bringt niemanden etwas, wenn er die Theorie von irgendwas beherrscht, aber die Praxis nicht. Und das war mir schon immer ein Dorn im Auge. Also man hat immer viel philosophiert über alle möglichen Sachen, aber niemand hat es gemacht. Wir schulen Arbeitslose, Arbeitssuchende, aber auch Mitarbeiter in Unternehmen, damit die langfristig auf dem Arbeitsmarkt auch erfolgreich bleiben. Und das machen wir mit verschiedenen Kostenträgern zusammen. Mit der Agentur für Arbeit zum Beispiel, mit dem Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit. Dort gibt es zum Beispiel eine ganz andere Hypothese dahinter. Ne? Bei dem einen hast du einen Arbeitslosen, der ist auf dem Arbeitsmarkt verfügbar, findet aber keinen Job. Also qualifizieren wir ihn weiter, damit er einen Job findet. Helfen ihm vielleicht sogar noch in den Job zu kommen. Und dann gibt es natürlich den Arbeitnehmer, der ist schon im Unternehmen die ganze Zeit angestellt. Und jetzt hat die Agentur für Arbeit natürlich die Hypothese, wir wollen den ja gar nicht erst arbeitslos werden lassen. Wir wollen ihn ja direkt schon im Unternehmen weiterqualifizieren, damit er gar nicht auf den Arbeitsmarkt kommt. Und das ist natürlich auch eine geile Hypothese, die gut funktioniert. Und dann gibt es auch andere Kostenträger, Berufsförderungsdienst der Bundeswehr. Du warst die ganze Zeit bei der Bundeswehr, willst danach aber was anderes machen. So, und dann kommen wir ins Spiel und bieten dafür Weiterbildungen an, die eben eine Qualifizierung zum Beispiel zum KI-Prompt-Engineer, was eben jetzt gerade ein Boom-Thema ist, muss man ganz klar sagen. Ursprünglich gestartet man mit einem Social-Media-Manager, Online-Marketing-Manager, Content-Marketing-Manager, also alles, was im Bereich Online-Marketing existiert hat. Und jetzt gerade gehen wir auch noch in die Richtung Cyber-Security und Digitalisierungsmanagement. Also wirklich ein Unternehmen zu digitalisieren, was ja auch nochmal vor allem auch kommunikative Arbeit bedarf, weil du hast ja natürlich diese Stakeholder, die du überzeugen musst. Aber genau, das machen wir prinzipiell.
Ich finde es total spannend, weil das sozusagen, es klingt jetzt so, wenn du es so sagst, als wäre es ein absoluter No-Brainer und als wäre es schon immer da gewesen. Aber irgendwann habt ihr ja gespürt, da ist irgendwie ein Need im Markt, ein Bedürfnis, ein Problem, was gelöst werden muss. Was war dieser Moment, wo du gesagt hast, da vielleicht auch gerade in Leipzig und Umgebung oder da braucht es jetzt gerade eine Company wie uns, um genau dieses Thema zu lösen? Oder anzugehen?
Das ist eine gute Frage. Ich wollte ja eigentlich gar keinen Bildungsträger bauen, muss man ja auch dazu sagen. Ich wollte ja eigentlich im Ursprung, ich hatte auf einmal Lucia. Das war die erste Vollzeitmitarbeiterin und es stand fest, die muss das machen, was ich kann. Also Online-Marketing, also im Online-Marketing aktiv sein und Werbeanzeigen für Kunden schalten. Und jetzt stand ich vor dem Problem, ey, der muss ich ja das irgendwie beibringen. Ich habe ja noch nie, also mit Sharon, das war was anderes, die war Werkstudentin, die saß die ganze Zeit einfach neben mir, ich habe ihr Aufgaben gegeben, sie hat es selbstständig bearbeitet. Mit Lucia war das aber anders. Jetzt stand ich vor dieser Herausforderung, da habe ich mir gedacht, okay, wie habe ich denn die Sachen gelernt? Okay, ich bin ins Praktikum reingegangen und wurde da einfach reingeschmissen. Mir wurde das gezeigt und gesagt, hier, mach das mal, arbeite ich mal ein. Und das war damals in Florida und es war alles englischsprachig und deswegen kann ich eigentlich auch nur englischsprachige Quellen. Und da habe ich mich ja auf den deutschen Markt umgeguckt. Was finde ich denn hier dazu? Also gerade, wie funktionieren Facebook-Ads? Wie funktionieren Google-Ads? Und da wurde es halt schon echt düster. Es gab zwei, drei so kleine Anbieter, die haben dann so 1-zu-1-Coaching angeboten. Ich muss dir jetzt nicht sagen, dass man als junger Gründer jetzt nicht irgendwie 150-200 € pro Stunde in die Hand nimmt. Mhm. Du weißt, du brauchst irgendwie 20 Stunden, um die Person halbwegs auf ein Level zu bringen, zumindest vom Know-how. Das kann ich mir einfach nicht leisten. So, dann habe ich geguckt, was kriege ich aus dem amerikanischen Markt, aus dem englischsprachigen Markt, welche YouTube-Videos gibt es dazu und was muss ich hier noch so beibringen. Und daraus habe ich mehr oder weniger das erste Curriculum geschrieben, was dann auch bei D-Start als erste Maßnahme gebaut wurde. Wie zu der Maßnahme kam, kommen auch gleich dazu, weil das ist ja so eine Begrifflichkeit aus dem geförderten Geschäft. Diesen Lehrplan bin ich mit ihr durchgegangen. Also hatte dann zum Beispiel am ersten Tag ging es halt erstmal drum, okay, sie muss jetzt erstmal ankommen, ne, lernt jetzt erstmal die Leute kennen. Und mein Lehrplan bestand immer aus diesem Wechsel, also aus verschiedenen Aktivierungspunkten. Mir war wichtig, dass er auch ein Stück weg in eigener Geschwindigkeit lernen kann, aber trotzdem halt feste Check-in-Points hat. Einer davon war zum Beispiel, ich habe ihr Logik beigebracht, weil Logik, es besteht alles aus Logik. Ich musste es selbst schmerzhaft lernen. Ich hatte beim Abitur Elektrotechnik. Ich hatte gar keinen Bock auf Elektrotechnik. Die Lehrerin hat mich eigentlich jede Stunde, Frau Möller, vielen Dank dafür, die hat mich jede Stunde an die Tafel geholt und hat mir das reingeprügelt. Ja, also bloßgestellt, mehr oder weniger, aber halt auf eine sehr gute und lehrreiche Art und Weise. Und dann habe ich ja Logik beigebracht, also Lucia Logik beigebracht, so und oder Nicht-Verknüpfungen, weil die waren, sind immer noch wichtig, aber die waren damals noch viel, viel wichtiger, weil heute macht vieles eine KI bei den Plattformen. Damals war das nicht der Fall. Das war so der Offline-Part. Dann habe ich ihr eine Aufgabe gegeben, die sie selbstständig lösen musste. Die habe ich mir angeguckt, habe sie im 1-zu-1 gefeedbackt. Dann hat sie die nochmal verbessert und so gemacht, wie es letztendlich sein sollte. Und dann habe ich sie natürlich auch in Online-Kurs-Parts geschmissen oder in YouTube-Videos, die sie sich angucken musste. Da musste sie mir das wiedergeben. Dann haben wir über das Verständnis geredet und so kamen so die ersten Sachen. Und das war so der Punkt, wo wir gesagt haben, ey, wir müssen das irgendwie anderen Leuten beibringen. Und ein befreundeter Unternehmensberater, für den wir auch Werbeanzeigen geschaltet haben, der hat dann gemeint, ja, dann bringst du doch einfach anderen Leuten bei. Also es gibt da hier die AZAV-Zertifizierung und dann kannst du so gefördert über die Agentur für Arbeit. Und ich so, ah, gefördert über Agentur für Arbeit. Wenn ich das schon höre, da habe ich überhaupt keine Lust drauf.
Klingt schon maximal unsexy. Ja, genau.
Exakt, und es wieder so gatekeept und dann habe ich noch jemanden dazwischen, der das entscheiden muss. Und da habe ich gar keine Lust drauf, so viel Bürokratie. Ich habe mir das dann aber angeguckt. Wir haben das umgesetzt und ich fand die Reise dorthin einfach auch sehr spannend, weil wir mussten uns dann wirklich damit beschäftigen, ey, ich habe schon immer gerne Prozesse gebaut. Ich baue gerne Prozesse, pack dann Menschen drauf und iteriere die, also nehme die ganze Reibung raus aus den Prozessen, dass sie smooth durchlaufen. Und dann schaue ich mir eben an, ob das funktioniert und wenn nicht, dann muss man halt nochmal ran und im Idealfall funktioniert es und dann musste ich nur noch monitoren und gegebenenfalls, wenn eine Neuerung ist, halt anpassen. Das musste man auf einmal für die AZAV machen, weil man so ein Qualitätsmanagement-Handbuch brauchte. Mhm. Da musste Prozesse beschreiben. Und das haben wir gemacht. Und so haben wir eigentlich das komplette, also so sahen da meine Tage aus. Ich habe mich morgens hingesetzt, habe einen Prozess geschrieben. Du kannst natürlich für alles einen Prozess schreiben. Es gibt Gründer, die schreiben dafür einen Prozess, wie man einen Kaffee bestellt übers Internet. Das habe ich jetzt nicht getan, ne? Sondern halt wirklich die Kernprozesse erstmal beschrieben. Das hat mir echt Spaß gemacht. Man musste dann auch drüber nachdenken, was soll das Leitbild sein? Was will man überhaupt erreichen? Also was ist die Mission und die Vision von dem Unternehmen? Mhm. Und das war einfach eine unfassbar wertvolle Aufgabe und auch das erste Mal so im Leben, wo ich dann wirklich eine Mission und eine Vision für mehrere Jahre entwickeln musste.
Ja, und sagt, wenn wir einmal jetzt ins Hier und Jetzt springen, wo steht ihr jetzt gerade? Wir hatten kurz im Vorgespräch, dass ihr auch darüber nachdenkt, zu internationalisieren, sozusagen ostdeutsches Unternehmen goes international. Aber vielleicht magst du uns nochmal so ein bisschen Einblick geben, wie viele seid ihr jetzt, wo steht ihr, wo wollt ihr hin?
Genau, jetzt sind wir gerade 120, 125 Leute bei D-Start. Ja. Das Wachstum so für dieses geförderte Geschäft in Deutschland. Also wir sind ja sehr heavy im geförderten Markt. Wir haben auch Selbstzahler, die bei uns eine Weiterbildung machen wollen. Aber unsere Weiterbildungen sind halt nicht günstig. Das muss man ganz klar dazu sagen, weil wir sehr, sehr viel Aufwand betreiben und auch sehr viel Betreuungsaufwand betreiben, um das ganze System und das ganze didaktische System vor allem so durchzusetzen und so umzusetzen, dass sich halt auch niemand langweilt, weil das kenne ich ja aus meinem Pain heraus. Ich habe mich schnell gelangweilt bei Sachen. Das war Mist. Also müssen wir halt auch ein Angebot bieten für die Leute, die sich langweilen. Aber dafür gibt es natürlich auch Menschen, die mehr Zeit für ein bestimmtes Thema brauchen. Das war bei mir zum Beispiel mit Elektrotechnik so. Ja, ohne Frau Möller hätte ich Elektrotechnik bestanden. Und der hat sich die Zeit genommen und hat mich auch dorthin geprügelt, in Anführungszeichen. Ja. Und das machen wir halt auch mit Leuten, die teilweise Probleme haben mit bestimmten Bestandteilen in unserem didaktischen Konzept oder im Lehrplan generell. Ja.
Und gleichzeitig überlegt ihr sozusagen auch noch in andere Länder zu gehen und das Geschäftsfeld zu erweitern.
Also man muss dazu sagen, wir sind ja aktuell vor allem sehr auf die, also Arbeitslosen und Arbeitssuchende ist auf jeden Fall, war immer ein Schwerpunkt, wird es immer einer sein. Und dort hat sich vor allem die Zielgruppe junge Frauen, junge Mütter herauskristallisiert, weil das war so der erste Pain, den wir festgestellt haben. Wir hatten häufig junge Frauen, die angefragt haben, alleinerziehend manchmal, in den meisten Fällen sogar. Und die kamen in ihrem Job zurück, nachdem sie das Kind bekommen hatten und der Job war halt nicht mehr richtig da. So, und da mussten sie sich umorientieren. Und da kamen wir quasi rein und haben diese Lücke gefüllt. Und die hatten ganz andere Needs. So, und deswegen haben wir unser Lehrkonzept auch daran angepasst. Die mussten zum Beispiel auch zu merkwürdigen Zeiten in der Lage sein, sich weiterzubilden am Ende. Und das war der eigentliche Pain. Später haben wir ja dann noch die Unternehmen dazugenommen. Die waren nicht ursprünglich der Kernzielgruppe, sondern die kamen dazu. Und dort haben wir uns vor allem auf die kleineren Unternehmen konzentriert. Also sage ich mal unter 50 Mitarbeitern. Die haben natürlich auch wieder ganz besondere Bedürfnisse. Und die Märkte, die gibt es so ähnlich, zum Beispiel auch im geförderten Geschäft in anderen europäischen Ländern. Frankreich ist da sehr stark, Spanien ist da stark, in UK, also United Kingdoms, da ist auch so ein System vorhanden. Aber jedes Land hat seine Besonderheiten im Gatekeeping. In Großbritannien zum Beispiel musst du halt schon zwölf Monate auf Selbstzahlerbasis unterwegs sein mit Bildungsprodukten, dass du dich für diese Akkreditierung anmelden darfst. So, dann wirst du akkreditiert und dann darfst du auch ins geförderte Geschäft gehen. Nichtsdestotrotz, wir wollen nicht nur gefördertes Geschäft machen, sondern unsere Produkte sind sehr, sehr gut. Dafür kann ich auch sprechen. Wir wollen es natürlich auch in eine Selbstzahlervariante pressen. Und da sind wir noch zu schwach, ganz klar gesagt. Aber andere Länder haben dort ein anderes Verständnis von. Also zum Beispiel nach Amerika brauchst du nicht gehen, wenn du entweder kein Bootcamp hast oder kein Subscription Model hast. So, also brauchen wir auf jeden Fall, was sich überall herauskristallisiert, auch im südamerikanischen Markt zum Beispiel, Subscription Model. Das ist das Thema. Subscription Model ist ein Thema, was sich über viele Länder hinwegzieht. Deswegen bauen wir das gerade auch auf.
Aber was ich schön finde, ist sozusagen, ich finde das eine krasse Erfolgsgeschichte von der Gründung vor ja gar nicht mal so langer Zeit hin zu jetzt irgendwie 125 Leuten jetzt darüber nachdenken, in welche Länder man geht. Das finde ich wirklich bewundernswert. Also finde ich ganz toll. Und zugleich würde mich aber auch nochmal dein Blick interessieren auf, seid ihr bewusst in Leipzig geblieben oder habt da gegründet? Und ich habe ein Zitat von dir gefunden, wo du gesagt hast, Ostdeutschland hätte unterschätztes Bildungspotenzial. Also wenn wir einmal so auf den Standortfaktor im Bereich Bildung Ostdeutschland zu sprechen kommen, was meinst du damit? Was ist unterschätzt und welche Möglichkeiten lassen wir vielleicht liegen?
Ja, also was man ganz klar sagen muss, Leipzig als Standort ist für uns als D-Start extrem passend gewählt einfach. Wir haben die Nähe zu Berlin, also die Leute aus Berlin kommen gerne hierher und man der Hype der letzten Jahre von Leipzig, der hat uns natürlich auch in die Karten gespielt. Ne? Es hieß immer Leipzig, das kleine oder das neue Berlin. So, das war krass, weil auf einmal kamen halt wirklich Leute von dort, Leipzig. Ja, genau. Ja. Das heißt, wir hatten extrem viele motivierte Menschen, die hierher gezogen sind. Und zum Beispiel bei uns eine aus dem, also unsere Nummer 1 Projektmanagerin, Produktteam zum Beispiel, die ist aus Fulda, die hat in Fulda studiert, ist von dort hergezogen. Die kommt ursprünglich aus dem Schwabenland. So, das ist, also wir kriegen von überall so einen Zuzug und das ist wirklich cool. Und die Leute ziehen auch, also die bewerben sich erst, kommen dann hierher, gucken sich Wohnungen an, sprechen mit uns, ob das mit dem Beruf passt so und auch so Entwicklungspotenzial und dann ziehen die erst hierher. Klar, die wollen ja auch eine Sicherheit haben, aber das ist halt extrem cool und ich glaube, das wäre auch nicht mit jeder x-beliebigen Stadt so möglich. Mhm. Aber was hier halt die Besonderheit ist, ist dieser Mix an Menschen, die eben auch hierher gezogen sind. Wir haben einen wachsenden Bedarf an digitalen Kompetenzen, weil wir doch Unternehmen hier auch haben, die älter sind oder schon lange existieren und es ist auch cool, dass die hier so lange existieren schon. Wir haben ein paar Hidden Champions hier auf jeden Fall und wir haben eine sehr, sehr gut funktionierende Infrastruktur, zumindest für Leipzig gesprochen jetzt. Also von daher, für uns passt hier sehr, sehr viel.
Und würdest du auch sagen, für andere Gründerinnen und Gründer, Ostdeutschland ist schon auch so ein bisschen Zukunftslabor und hat einfach tolle Voraussetzungen, weil das hört man immer wieder, man sieht irgendwie die politischen Spannungen und alles Mögliche, aber es passiert eben doch so viel und so viele gute Voraussetzungen. Also würdest du anderen raten und empfehlen, Ostdeutschland als Gründungsort auch in Betracht zu ziehen?
Auf jeden Fall. Ich würde trotzdem immer ich persönlich würde immer eine Großstadt wählen, weil du einfach eine bessere Vernetzung hast. Ja. Oder zumindest so Speckgürtel von einer Großstadt. Aber was wir damals hatten, also hier hat damals das Basislager eröffnet, als ich mich das erste Mal selbstständig gemacht habe, 2015 waren wir die ersten Mieter dort drin. Mhm. Ist ein Coworking Space in Leipzig und der hat unfassbar schnell, ich bin ein introvertierter Typ. Ja, also so mit dir rede ich jetzt gern. Ich muss jetzt aber nicht in so einer Gruppe von Menschen stehen bei so einer Abendveranstaltung und quatsch dann jeden an. Das mache ich nicht. Mhm. Entweder ich werde angequatscht oder ich stehe halt da. Ich bin der Dude, der creepy Dude in der Ecke. So. Und bei so einem Coworking Space ist es anders, weil du holst dir einen Kaffee, dann quatscht dich halt mal jemand an und auf einmal kommst du ins Gespräch. Ja. Und das hast du hier auf jeden Fall. Ich glaube, dass du das auch zum Beispiel in einem Köln hast zum Beispiel. Ne? Ja. Im Pott hast du sowieso noch mal häufiger, glaube ich. Aber für Ostdeutschland, für Sachsen, dachte ich das nicht, dass sowas existiert. Weil ich, wie gesagt, ich bin im Vogtland aufgewachsen. Dort hat man es nicht gemacht. Klar. Da wollte man seine Ruhe, hatte seinen Rock auf dem Ohr und dann war es das. Ja. Ja. Aber hier ist schon was anderes. Und ich glaube, es ist auch so in Dresden, und aus den Coworking Spaces heraus, auch Inkubatoren heraus, ist ja einiges entstanden. Also wir haben wirklich coole Initiativen. Jetzt gibt's ja zum Beispiel in Sachsen auch Boost, also mit 3O, was man sich mal angucken kann. Wir haben das Machen-Festival mittlerweile hier, was ja auch von den Leuten aus dem Basislager entstanden ist. Und das ist schon cool. Also bei uns bewegt sich jetzt einiges.
Ja. Perfekt. Und als nochmal ein schöner Hinweis auf die letzte Folge, weil da haben wir mit Marco gesprochen vom Machen-Festival. Und wer da nochmal Interesse hat, hört da gerne rein. Und lieber Tommy, bevor wir auf die drei letzten Blitzfragen kommen, einmal noch den Bogen geschlossen. Ich habe dich vorhin gefragt, über was wir gesprochen hätten, wenn wir uns vor 10 Jahren getroffen hätten. Da hast du gesagt, Kraftsport und Co. Jetzt sprechen wir heute. Wenn wir uns in 10 Jahren wiedersehen, was glaubst du, was wird dich beschäftigen? Was wird so ganz oben bei dir sein?
Also einmal, ich glaube, es ist eine Kombination. Einmal, wir sind ja gerade dabei, eine Hochschule zu gründen, die Diestadt University of Applied Sciences, also für angewandte Wissenschaften, weil wir auch in den akademischen Markt rein möchten. Und ich habe ja meine Leidensgeschichte erzählt von meiner akademischen Laufbahn. Wir haben natürlich hier auch Leute, die die akademische Laufbahn erfolgreich beendet haben und ihren Doktortitel haben etc. Aber wir wollen schon in eine Richtung gehen, natürlich auch Digitalisierung. Ja, wir wollen 2 Bachelorstudiengänge anbieten im Bereich Digitalisierung, KI und im Bereich Online-Marketing, also Digital-Marketing. Mhm. Und dann halt später auch Master draufsetzen. Das heißt, das wird uns sicherlich noch einige Zeit begleiten. Und dann die Kombination mit der Internationalisierung. Also wenn wir jetzt wirklich 10 Jahre reden, ich glaube so in den nächsten 5 bis 6 Jahren, wird uns diese akademische Bildung lange beschäftigen. Mhm. Oder auch abschlussorientierte Bildung. Abschlussorientiert nicht nur im Bereich vom Studium, sondern auch von Berufsabschlüssen. Mhm. Weil da gibt es zum Beispiel Teilqualifikationen als neues Instrument, was durch die Bertelsmann Stiftung und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales vorangetrieben wird. Da sind wir auch gerade dabei. Es ermöglicht quasi Berufsabschluss in verschiedenen Schritten. Also du zum Beispiel in Berufsausbildung wurde in 5 einzelne Parts heruntergebrochen. Und du kannst diese 5 Parts so in deiner Geschwindigkeit machen, brauchst immer die Praxis mit dabei und dann hast du am Ende einen Berufsabschluss. Wir sind halt ein Ausbildungsland, muss man ja dazu sagen. Aber solche Initiativen dann auch auf eine internationale Ebene zu heben, ich glaube, das wird uns in 10 Jahren beschäftigen.
Also ich merke schon, 2036 können wir uns jetzt schon mal irgendwie beide einen Haken in den Kalender machen. Ich glaube, es gibt viele Themen, über die wir sprechen. Zum Schluss gibt es immer die 3 Blitzfragen. Ostquote. Ja oder nein? Also eine Quote für Ostdeutsche, eine feste Quote für Ostdeutsche in den Führungsriegen. Mhm. Ja oder nein?
Nein. Ich bin kein Freund von Quoten. Ich war auch, und dafür werde ich sicherlich auch gehatet, ich war auch ein Gegner der Frauenquote zum Beispiel. Dazu muss man aber sagen, ich habe am Anfang nur Frauen angestellt. Mhm. Und ich bei uns im Führungsteam sind auch mehr Frauen als Männer, aber nicht aus einer Quote heraus, sondern aus einer Kompetenz heraus. Mhm. Das war eine coole Sache, die ich mit Martin so hatte. Ich war gegen die Frauenquote, er war für die Frauenquote. Wir hatten beide Argumente. Am Ende wurde es ja beschlossen, ne? Und man sieht jetzt quasi das Ergebnis. Und ich glaube, dass er im Umkehrschluss schon was Positives bewirkt hat. Aber ich weiß nicht, ob es genug Ostdeutsche gibt, die die Ambitionen dazu haben oder auch wirklich auch in solche Führungspositionen möchten. Mhm. Deswegen nein zu Ostquote.
Perfekt. Alle Hörerinnen und Hörer wissen, dass ich klare Antworten mag, also eindeutige Antworten und ein eindeutiges Nein finde ich gut.
Ich bin kein Politiker.
Nein, richtig, das ist alles gut. Zweite Frage, was sind typisch ostdeutsche Produkte, Eigenschaften, Charakterzüge, von denen es gut ist, dass wir sie im Hier und Jetzt haben oder was täte uns gut, wenn wir mehr davon hätten, so im gesellschaftlichen Miteinander?
Ich glaube, was der Ostdeutsche gut kann, ist wirklich so einen Pragmatismus an den Tag zu legen. Nicht unbedingt alles zu sehr zu overengineeren, sage ich mal. Ein Improvisationstalent dadurch halt auch an den Tag zu legen. Das habe ich auch gehabt und das brauchte ich ja auch, weil sonst wären wir nicht vorangekommen. Und auch eine gewisse Bodenständigkeit zu haben, was dem Ostdeutschen häufig besser stehen würde, wäre weniger Neid. So die Neidkultur, die hast du schon noch häufig, also das hast du auch bei Westdeutschen, ne? Aber bei Ostdeutschen, ich meine, wir sind jetzt hier in Leipzig, wir sind in Ostdeutschland, da fällt mir das schon immer wieder auf, weil die sehen ja nicht, also die sehen jetzt nach 6 Jahren zum Beispiel, wie der Erfolg ist, aber die sehen halt den Weg dahin gar nicht. Die kennen ja ganze Umstände gar nicht. Aber was ich manchmal so empfinde, ist so dieser eine Punkt, es fehlt so dieses Selbstbewusstsein an vielen Stellen, gerade in Ostdeutschland, so dieses, wir können das. Also das hatten wir mal, glaube ich, gerade auch nach der Wende, ich meine, ich bin 92 geboren, ne? Keine Ahnung, aber ich glaube, wenn ich so meine Eltern angucke oder auch meine Oma, ich glaube, das war mal da, aber der Mut geht so langsam verloren. Und da, glaube ich, muss man aufpassen und muss es auch erstmal wieder lernen. Aber wie lernt man es? Indem man halt kleine Erfolge und dann, also kleine Erfolge aufbauen und immer weiter hochsteckt, sage ich mal.
Ja. Schöne Antwort, finde ich toll. Und dritte und letzte Frage, wen willst du in diesem Podcast hören? Und sowohl Lucia als auch Frau Möller sind ausgeschlossen.
Also ich fände es spannend, Christoph Schneeweiß zu hören. Der hat ein Caretable gebaut. Ich habe auch schon öfter über ihn gesprochen, wenn ich irgendwo gefragt wurde. Weil er war auch so ein Script-Kiddy, sage ich mal. Ich habe ihn später in Leipzig kennengelernt, 2017 ungefähr. Und er hat damals Webseiten für andere zusammengebaut. Also das, was wir damals auch gemacht hatten, was ich ja dann abgestoßen habe, hat er noch weitergemacht. Und wir haben uns dann auch zusammengetan bei vielen Projekten, aber nie in einem Unternehmen, ne, sondern immer nur kooperiert. Und er hat sich irgendwann entschlossen, aus so einer Idee heraus, aus so einer vielleicht auch naiven Idee heraus, er macht jetzt einen Tisch, einen digitalen Aktivitätstisch für die Pflege. So, und die Vision oder die Mission ist quasi, dass man in alle Pflegeheime so einen Caretable heißt das Startup, bringt Und an diesem Care-Table können sich die Rentner hinsetzen oder auch, also auch behindertengerecht zum Beispiel, können sich hinsetzen und sich beschäftigen. Das optimiert ein Stück weg den Pflegeschlüssel in einem Pflegeheim, bietet aber auch die Möglichkeit, mehr zu sozialisieren und auch mal was anderes zu machen, als Backgammon zu spielen beispielsweise.
Ja.
Was cool daran war, also ich konnte die Reise ja so ein Stück mitbegleiten, ich habe dann die Werbeanzeigen für ihn geschaltet. Die Features, die entwickelt wurden, ne, die waren mit so einer Hands-on-Mentalität. Also zum Beispiel, es gibt ja bei Google Maps, gibt es ja Street View. So, Street View ist ja eigentlich eine geile Sache. So, und wenn du das deiner Oma zeigen würdest, dann wäre die auch begeistert, weil wenn die mal in Paris war, 1985, keine Ahnung, dann ist sie da durch eine Straße gelaufen.
Und wenn du jetzt eine westdeutsche Oma gewesen.
Okay. Und wenn du dann genau diese Straße quasi pickst und dein Männchen dort ablegst, dann kannst du durch diese Straßen laufen. Und so kam zum Beispiel so ein Feature rein, wo du halt wirklich mit Google Street View durch Straßen laufen konntest. Du konntest einen Eiffelturm wiedersehen, du konntest was erleben, die konnten halt einfach anklicken. So. Das war rudimentär, in Anführungsstrichen. Mhm. Aber es war halt unfassbar mächtig, genauso wie das wie ein Erinnerungstagebuch. Ja. Und so in diese Pflege reinzugehen, also ich habe damals ja gesagt auch, also so für das Geschäft, Bürokratie, da habe ich gar keinen Bock drauf, ja. Bin ich halt reingegangen, aber so Pflege wäre mir ja noch weniger eingefallen.
Mhm. Ja.
Und das fand ich schon krass, das war irgendwie so eine naive Entscheidung, die dann auch cool wurde. So, aber der Weg dahin war natürlich nicht einfach, weil du auch viel Politik drin hast. Du hast Pflegebudgets, die jedes Jahr geringer werden.
Ja, klar.
Du hast halt schon viel Druck auch in dem Markt, aber ist ein unfassbar schönes Produkt.
Ja.
Auch halt ein Ostdeutscher.
Sehr gut. Und das ist ja das Kriterium Nummer eins. Ist notiert. Und dir sage ich vielen Dank für diese Folge. Vielen Dank vor allen Dingen für diesen krassen Einsatz und dieses Unternehmertum und irgendwie dieses Leuchtturmbeispiel, weil davon brauchen wir halt mehr. Du sagst es selbst, es ist viel unterschätzt. Ich möchte mit diesem Podcast irgendwie so tolle Geschichten erzählen und von daher vielen Dank, dass du so offen warst und das so berichtet hast. Und ich finde das ganz toll und freue mich, wenn wir uns 2036 wiedersehen. Wer weiß, wo du dann sitzt. Los Angeles, Madrid oder Leipzig, aber so oder so. Vielen Dank und alles Gute.
Vielen Dank. Freut mich wirklich sehr, dass ich da sein konnte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das war Einheit gut, alles gut. Alles über das Projekt gibt es auf einheitgutallesgut.de. Alle Folgen des Podcasts findet ihr entweder auf der Website oder natürlich auf den gängigen Plattformen. Dieser Podcast lebt von spannenden Menschen und ihren Geschichten. Wenn ihr Vorschläge habt, jemanden kennt oder selbst inspirierende Geschichten zu diesem Thema habt, so schreibt mir gern. Toni@einheitgutallesgut.de. Bis zum nächsten Mal.